Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Acht Schuldsprüche in Bhopal, 25 Jahre nach der großen Chemiekatastrophe. Ein Gericht in Indien verurteilt Verantwortliche für das Giftinferno mit Zehntausenden von Toten. Erneuerbare Energien und Stromeffizienz. Basel, Bern, Genf und Umweltorganisationen skizzieren eine alternative Stromzukunft ohne AKWs. Und der Bundesrat soll doch mit einer Stimme sprechen, mahnt die GPK in ihrem Bericht. Die Antwort des Bundesrats darauf kommt vielstimmig. Stoff fürs Tagesgespräch sind die Schweizer Fußballer und ihre Expedition nach Südafrika. Der Nationalteam-Delegierte Peter Stadelmann über den Stand der Dinge und den Countdown bis zum 16. Juni um 16 Uhr. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andrea Abbühl.
Ein indisches Strafgericht hat erstmals acht Personen schuldig gesprochen, die für die Giftgaskatastrophe von Bhopal in Zentralindien verantwortlich sind. Das Strafmaß werde in den nächsten Tagen verkündet und betrage höchstens 2 Jahre, teilte der Vorsitzende Richter mit. Das Unglück ereignete sich vor über 25 Jahren in einem Chemiewerk des US-Konzerns Union Carbide. Damals liefen 40 Tonnen hochgiftige, stark riechende Flüssigkeit aus. Nach der Giftgaskatastrophe starben laut indischen Ärzten mehrere tausend Menschen. Mindestens 100.000 wurden chronisch krank. Wie könnte die Schweiz künftig ohne Atomkraftwerke auskommen? Das ist in einer Studie untersucht worden, welche Umweltorganisationen und Kantone in Auftrag gegeben haben. Sie zeigt, die Schweiz muss erneuerbare Energien massiv fördern und mit Vorschriften dafür sorgen, dass die Energie effizienter eingesetzt wird. Laut der Studie braucht es beispielsweise eine Stromlenkungsabgabe. Der Strom wäre dann doppelt so teuer wie heute. Außerdem müssten strenge Vorschriften eingeführt werden, so für elektronische Geräte und Motoren. Eine Stromversorgung ohne Atomkraftwerke würde zudem deutlich mehr kosten als eine mit Kernkraftwerken. Autofahrerinnen und Autofahrer in der Schweiz haben im letzten Jahr kleinere Autos gekauft, die weniger Benzin verbrauchen. Im Durchschnitt verbrauchen die neuen Autos knapp 7 Liter auf 100 Kilometer. Wie das Bundesamt für Energie mitteilt, ist auch das Gewicht der neu gekauften Wagen zurückgegangen. Allerdings will das Bundesamt noch nicht von einem Trend zu kleineren Autos sprechen. Und der Benzinverbrauch müsse weiter sinken. Die rund 20.000 Coiffeusen und Coiffeurinnen der Schweiz haben einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Der GAV ist bis 2012 befristet und erhöht den Mindestlohn um bis zu 300 auf 3.400 Franken. Das teilt die Gewerkschaft SINA mit. Nach 3 Jahren vertragsloser Zeit sei dies ein erster Meilenstein hin zu guten Arbeitsbedingungen in der Branche. Die Gewerkschaft macht sich für weitere GAV-Verhandlungen stark. In den nächsten Jahren wolle man einen 13. Monatslohn, bessere Ferienleistungen und nochmals höhere Mindestlöhne aushandeln. Seit 3 Jahren ist die Zahl der Raucherinnen und Raucher in der Schweiz stabil. Laut dem Bundesamt für Gesundheit lag der Raucheranteil in der Bevölkerung auch letztes Jahr bei 27%. Am häufigsten zu einer Zigarette oder anderen Raucherwaren greifen nach wie vor die 20- bis 24-Jährigen. In Nordkorea hat Machthaber Kim Jong-il seine Nachfolge geregelt. Er hat seinen Schwager Chung Song-taek eingesetzt. Im Falle von Kim Jong-ils Tod soll er die Macht übernehmen, bis sein Sohn das Alter von 30 Jahren erreicht hat. Kim Jong-il hat 1994 nach dem Tod seines Vaters die Macht bereits vererbt bekommen. Die Hochwasserlage in Polen bleibt kritisch. Rund 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Warschau ist ein Damm an der Weichsel beschädigt worden. Ein Dutzend Bauernhöfe sind bedroht. Bereits in der Nacht waren in der Gegend 2 Dämme gebrochen. Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. An der Oder hingegen hat sich die Lage etwas beruhigt, so vor allem im Süden. Im Norden dagegen, etwa im deutschen Brandenburg, bleibt der Druck auf die Deiche hoch. Beruhigt hat sich die Hochwasserlage aber in der Slowakei. Der Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko kommt dem BP-Konzern immer teurer zu stehen. Das Unternehmen spricht neu von 1,25 Milliarden US-Dollar. Das sind 25% mehr als bisher angenommen. BP erklärte, diese Berechnungen umfassten lediglich den direkten Kampf gegen die Katastrophe. Mögliche Folgekosten und Schadenersatzansprüche seien darin nicht enthalten. Der immense Ölteppich breitet sich noch immer weiter aus und bedroht nun auch die Küste des US-Staates Texas. Dort sind erstmals seit dem Untergang der Bohrinsel am 20. April ölverschmierte Vögel gefunden worden.
12.36 Uhr. Detailliertere Berichte und Reportagen in dieser Sendung kommen gleich aus Indien, wo ein Gericht nach 25 Jahren doch noch Schuldige an der größten Industriekatastrophe der Geschichte gefunden hat. Aus Bern, wo Städte und Umweltorganisationen eine Stromzukunft ohne Großkraftwerke entwerfen. Aus Fernost, wo der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-il offenbar seine Nachfolge regelt. Aus Berlin, wo die Regierung ein für viele schmerzhaftes Sparprogramm vorbereitet. Und aus dem krisengeplagten Kalifornien, wo Milliardärinnen in die Politik drängen. Und in 9 Tagen am 16. um 16 Uhr spielt die Schweizer Nationalmannschaft ihr erstes WM-Spiel in Südafrika. Was bis dann für Spieler und Staff jetzt läuft, geplant und zu tun ist, sagt der Nationalteamverantwortliche des Fußballverbands im Tagesgespräch um 1. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.308 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 39,23 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 16,15. Das Wetter. Im Flachland scheint zeitweise die Sonne, in den Alpen und im Süden sind noch einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich. Die Temperatur liegt zwischen 22 und 25 Grad. Morgen Dienstag scheint zeitweise die Sonne bei rund 25 Grad. Am Nachmittag sind lokale Regenschauer möglich. Am Mittwoch ist es mit Föhn ziemlich sonnig, bei Höchstwerten um 28 Grad. Im Süden ist es bewölkt und es gibt einige Schauer und Gewitter bei 25 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Stau in der Ostschweiz auf der A13 Richtung Sargans zwischen Widnau und Griessen.
Nach mehr als 25 Jahren hat ein indisches Strafgericht 8 Verantwortliche, also schuldig, gesprochen. Nur für viele Opfer kommt dieses Urteil zu spät und es fällt in der Wahrnehmung vieler von der Katastrophe Betroffenen viel zu mild aus. Südasien-Korrespondentin Karin Wenger berichtet aus Neu-Delhi.
Statt Freude und Erleichterung über ein längst überfälliges Urteil sind die Opfer wütend über den Schuldspruch. Wir wollen, dass die Schuldigen nie mehr freikommen. Sie sollen gehängt werden, kommentiert ein Opfer der Gaskatastrophe von Bhopal das Urteil. Und KTS Tulsi, einer der Anwälte der Opfer, sagt, dass er sehr enttäuscht sei über das indische Rechtssystem.
I am completely disappointed with the system, because ultimately the people will blame the judiciary.
Das Urteil kommt nicht nur mit 25 Jahren Verspätung, es fällt auch äußerst milde aus. Die Schuldigen müssen mit einer maximalen Höchststrafe von 2 Jahren Gefängnis rechnen. Und das, obwohl die Chemiekatastrophe, die vor 25 Jahren in Bhopal stattfand, die schlimmste in der Geschichte war. Damals in der Nacht auf den 3. Dezember 1984 drang Wasser in einen Gastank, was dazu führte, dass das giftige Gas entwich und sich in einer Wolke über Bhopal legte. Auf der Stelle starben Tausende von Menschen und 500.000 wurde verletzt. Union Carbide, die Besitzerin der Fabrik, zahlte später nach zähem Ringen 470 Millionen Dollar Entschädigung. Das war gerade mal ein Siebtel von dem, was die Regierung gefordert hatte. Unter den Verurteilten von heute ist auch Warren Anderson, der Chef des früheren Chemiegiganten Union Carbide. Aber Anderson ist in den USA. Das Urteil wird ihn unberührt lassen. Zudem hat der indische Staat bislang wenig unternommen, dass Anderson zur Rechenschaft gezogen wird. Für die Opfer und ihre Verteidiger ist klar, weshalb. Indien brauche und wolle vor allem ausländische Investitionen. Und dafür opfere der Staat viel, auch die Rechte von Tausenden von Opfern, sagt die Aktivistin Rajna Dingra. Die Katastrophe ist jedoch noch längst nicht zu Ende. Noch heute leiden ungefähr 100.000 Menschen an den Spätfolgen. Wer Kompensationsgelder erhalten hat, hat dieses längst aufgebraucht. Union Carbide wurde inzwischen von Dow Chemical aufgekauft und dieser Chemiekonzern betont, er trage keine Verantwortung für die Opfer oder das Gelände. Das Fabrikgelände in Bhopal wurde nach dem Unfall stillgelegt, aber es wurde weder von Union Carbide noch vom indischen Staat, dem das Gelände heute gehört, aufgeräumt. Tanks rosten weiterhin vor sich hin und auf dem Boden liegt Quecksilber. Greenpeace hat vor 5 Jahren in einer Studie veröffentlicht, dass sich noch heute 1500 Tonnen Giftmüll auf dem Gelände befänden. Diese giftigen Stoffe würden das Grundwasser weiterhin verschmutzen, sagen die Umweltaktivisten. Satyu Saranji, der Manager einer Klinik in Bhopal, sagt, man müsse heute von einer komplett neuen Generation von Gasopfern sprechen.
The incidence of birth defects is at least 10 times more than what you would find in an unexposed population anywhere
else. Es gäbe in Bhopal im Vergleich zu anderen Gebieten in Indien mindestens 10-mal mehr Neugeborene, die an Geburtsdefekten litten. Das Urteil von heute wird den 10.000 von Opfern in Bhopal deshalb nicht gerecht. Es wirkt vielmehr wie eine Art Beschwichtigung, damit die Opfer aufhören, Forderungen zu stellen. Forderungen für alte und neue Schäden der Gaskatastrophe.
Gehen künftig die Lichter aus? Woher kommt in Zukunft der Strom? Schreckensszenarien und Hoffnungsschimmer kommen zurzeit von allen Seiten. Ende Mai hat der Stromversorger Axpo die Gefahr einer Versorgungslücke mit neuen Zahlen gezeigt, falls nicht 2 neue Atomkraftwerke gebaut werden. Nun haben Umweltverbände und 2 Kantone in einer Studie dagegen aufgezeigt, wie die Stromversorgung ohne Großkraftwerke aussehen könnte. Caroline Arn.
Energieeffizienz ist das erste Stichwort der heute vorgelegten Studie. WWF-Geschäftsführer Hans-Peter Fricker.
Beispiel dafür wären die LED-Beleuchtungslampen. Es gibt aber natürlich sehr viele Haushaltgeräte, von der Kaffeemaschine über die Waschmaschine zum Tumbler. In der Industrie, die Industriemotoren oder selbst bei Kühlungsanlagen.
Könne damit rein technisch 30% Strom eingespart werden, ohne dass die Geräte weniger gebraucht würden oder industriell weniger produziert würde. Das zweite Stichwort, erneuerbare Energie. In der Schweiz habe vor allem die Photovoltaik, die Nutzung der Sonnenenergie, noch viele Möglichkeiten, sagt Studienleiter Rolf Itten.
Wir haben eigentlich nur die Potenziale einbezogen in die Betrachtungen, welche sich auf den gut gelegenen Dächern befinden.
Und bis 2035 könnte so fast die Hälfte der vorgesehenen erneuerbaren Energie produziert werden. Zusammengefasst zeige die Studie, die Schweiz komme auch ohne Atomkraftwerke über die Runde. Und dies sei volkswirtschaftlich längerfristig noch lukrativer. Aber
die Untersuchungen zeigen aber auch, dass dieses Szenario sehr ambitioniert ist.
Ambitioniert, das heißt, dass einschneidende politische Maßnahmen nötig wären. Strengere Anforderungen an Geräte oder Motoren. Zentral ist jedoch eine Stromlenkungsabgabe, die zu einer Verdoppelung des heutigen Strompreises führen würde. Für die Studienverfasser ist denn auch das größte Risiko ihrer Energiestrategie der fehlende politische Wille, sagt Hans-Peter Fricker vom WWF.
Ich glaube, generell braucht es eine Art Paradigmenwechsel in der Schweiz im Umgang mit Energie. Bis jetzt war einfach das Prinzip, man produziert das, was nachgefragt wird, und wenn halt mehr nachgefragt wird, produziert man einfach mehr.
Auch das Bundesamt für Energie überarbeitet zurzeit seine Energiestrategie von 2007. Bis 2011 sollen neue Zahlen vorliegen. Studien zur Energiestrategie hätten oft das grundsätzliche Problem des Modellcharakters, sagt Marianne Zünd, Mediensprecherin des BFW.
Man bewegt sich in einer schönen Welt der Szenarien, da kann man sich alles ausdenken, was einem nur in den Sinn kommt. Aber die Logik dahinter ist immer eine Wenn-Dann-Logik. Wenn es Ihnen aber in der Realität dann nicht gelingt, diese Maßnahme einzuführen, zum Beispiel eine Energielenkungsabgabe, dann können Sie dann auch das angestrebte Ziel nicht erreichen.
Zur Frage, ob die Schweiz künftig auch ohne Großkraftwerke genügend Strom hätte, sagt Zünd.
Wir brauchen Energie, die dann produziert wird, wenn wir sie benötigen, wenn wir sie verbrauchen. Und da kommen wir aus heutiger Sicht und wir gehen davon aus, dass jetzt die Aufdatierung das weiterhin bestätigen wird. Wir kommen nicht um Großkraftwerke herum.
Für Schub in der Diskussion, wie viel von welchem Strom produziert und gespart werden soll, dafür sorgt die Studie mit Sicherheit.
Am Anfang schien es, als habe sich der Bundesrat für eine klare Kommunikationsstrategie entschieden. Auf die scharfe Kritik an der Landesregierung im GPK-Bericht nahm Bundespräsidentin Leuthard kurz und knapp Stellung, ihre Bundesratskollegen schwiegen zum Thema, allerdings nicht lange. Übers Wochenende haben sich fast alle doch noch zu Wort gemeldet, in Interviews oder via Indiskretionen, was wiederum die meisten politischen Parteien entsetzt. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Die Bundesräte äußerten sich in den Sonntagsmedien ganz verschieden zum GPK-Bericht. Während Moritz Leuenberger kritisierte, der GPK-Bericht blende vieles aus, sagte Uli Maurer, man müsse den Bericht ernst nehmen, und Evelyn Wittmer-Schlumpf hielt fest, die GPK habe gut gearbeitet, sie sei hart, aber fair befragt worden. Drei Äußerungen nach der Erklärung von Bundespräsidentin Doris Leuthard im Namen des Gesamtbundesrates zum GPK-Bericht, das liege schlicht nicht drin, so FDP-Parteipräsident Fulvio Pelli.
Ja, ich bin etwas perplex, dass jetzt beginnt der Bundesrat mit vielen Stimmen zu sprechen und insbesondere, dass Bundesräte, welche im Bericht keinen persönlichen Vorwürfe gemacht worden sind, sich plötzlich verteidigen. Das verstehe ich nicht.
Sagt Pelli an die Adresse von Moritz Leuenberger. Auch CVP-Fraktionspräsident Urs Schwaller ist enttäuscht. Jetzt habe der GPK-Bericht doch deutlich gezeigt, dass die Kommunikation innerhalb der Landesregierung schlecht sei.
Und ich stelle fest, jetzt mit dieser Kommunikation wieder von einzelnen Bundesratsmitgliedern wird dieser Eindruck nicht nur bestätigt, sondern eben gerade der Vorwurf findet seine Bestätigung in dem, was über das Wochenende abgelaufen ist.
Und SVP-Parteipräsident Toni Brunner sagt klipp und klar, die Kritik der GPK am Bundesrat, die sei berechtigt.
Innerhalb des Bundesrates herrscht ein großes Klima des Misstrauens. Jedes Wochenende wiederholt sich das gleiche Trauerspiel. Die Bundesräte äußern sich einzeln, um ihre eigene Haut möglichst teuer ans Trockene zu retten. Aber selber ist die Regierung kein Kollegium mehr.
Für Brunner gibt es nur einen Ausweg aus der heutigen Situation.
Bevor man hier über neue Reformen nachdenkt, müsste man mal über diese Regierungsmitglieder nachdenken.
Unterstützung erhält Toni Brunner bemerkenswerterweise von ganz anderer Seite, nämlich von den Grünen. Auch ihr Parteipräsident Ueli Leuenberger fordert die Bundesratsparteien auf, allenfalls ihr Personal auszuwechseln.
Die Sofortmaßnahme müsste sein, 2011 treten nur noch Leute an, die 4 Jahre bereit sind, zusammenzuarbeiten. Und ich unterstreiche zusammenzuarbeiten. Das heißt auch, dass die betreffenden Parteien gewisse Absprachen machen müssen über die großen Fragen, die während einer Legislatur gelöst werden müssen.
Als einzige Verständnis für die bundesrätlichen Medienauftritte vom Wochenende zeigt SP-Fraktionschefin Ursula Wies. Für sie ist der Bericht das Problem und nicht die Reaktion darauf.
Der GPK-Bericht scheint hier einfach auf einem Auge blind zu sein und hat eine politische Reaktion vorgenommen, dass am Schluss nicht einer allein die Verantwortung trägt. Und da habe ich viel Verständnis für die Bundesratsmitglieder, die aktiv waren und die jetzt nicht berücksichtigt wurden in dem Bericht.
Klar ist, damit meint Ursula Wies ihren eigenen Bundesrat Moritz Leuenberger. Die nächste große Diskussion über den GPK-Bericht und die Rolle des Bundesrates findet schon übermorgen statt. Dann hat der Nationalrat einen ganzen Vormittag für dieses umstrittene Thema reserviert.
Nirgends wird der Kommunismus so dogmatisch ausgelegt wie in Nordkorea seit Jahrzehnten. Gleichzeitig ist der Staat wie eine Erbmonarchie organisiert. Bis 1994 war Kim Il-sung unwidersprochener Machthaber, wurde fast schon wie eine Gottheit verehrt. Dann vererbte er die Macht an seinen Sohn Kim Jong-il. Und jetzt hat auch dieser dafür gesorgt, dass die Macht in Zukunft in der Familie bleibt. Er hat für den Fall seines Todes den Schwager Jang Song-taek als Nachfolger bestimmt. Urs Morf in Peking, wieso vererbt Kim Jong-il seine Macht nicht an seinen Sohn?
Das will er eigentlich tatsächlich. Das ist sogar der eigentliche Sinn dieser Übung von heute. Der Schwager, der soll nur gewissermaßen Statthalter sein, also nur eine Art Übergangslösung. Und die braucht es, weil der auserlesene Sohn von Kim eben erst 27 Jahre alt ist. Und das ist selbst für Nordkoreas Verhältnisse offensichtlich zu jung.
Wie steht es denn um die Gesundheit von Kim Jong-il? Hat er seine Nachfolge geregelt, weil man bald mit seinem Tod rechnen muss?
Ja, Kim Jong-il ist 68 und er hat vor 2 Jahren einen Schlaganfall gehabt, das weiß man. Er war vor genau Monatsfrist hier in China bei einem sehr intensiven Besuchsprogramm und hat da eigentlich erstaunlich fit gewirkt. Aber er weiß natürlich, dass er nicht unsterblich ist und ich denke, er hat nun die Nachfolge einfach für den Fall Fälle einmal regeln wollen.
Und wie gefestigt ist Kim Jong-ils Macht eigentlich? Gibt es im Apparat oder in der Bevölkerung keinen Widerstand gegen diese Erbregelung?
Also, dass es im Apparat vielleicht Widerstände gibt, das schließe ich nicht aus. Es ist ja auch mit der kommunistischen Ideologie eigentlich nicht zu versöhnen, da diese Dynastieregelung. Aber in der Bevölkerung gibt es ganz sicher keinen Widerstand, weil man muss sich einfach vor Augen halten, dass die Gehirnwäsche, die Staatspropaganda, die ist nirgends so intensiv wie in Nordkorea. Es gibt ja kein ausländisches Radio, kein ausländisches Fernsehen, kein zensurfreies Internet, schon gar nicht. Und die Leute hören halt einfach nichts anderes, als was ihnen die Staatspropaganda erzählt.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Urs Morf aus Peking. Die deutsche Regierung will sparen, sparen bis zur Schmerzgrenze. Noch heute sollten die Details dieser Pläne bekannt werden. Klar ist jetzt schon, praktisch alle Menschen im Land werden das Sparen zu spüren bekommen. Einerseits soll die Neuverschuldung um 10 Milliarden gesenkt werden, andererseits muss die Regierung Merkel wegen der Schuldenbremse bis zum Jahr 2016 ihr Defizit um bis zu 60 Milliarden Euro verkleinern. Das bedeutet vor allem, den Sozialstaat herunterfahren. Aus Berlin Ursula Hürzeler.
Die Schuldenuhr steht beim Bund der deutschen Steuerzahler und sie tickt unablässlich. Rund 1,76 Billionen Euro zeigt sie derzeit an. Eine Zahl, die nicht nur vielen Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch der Regierung allmählich Angst macht. Jetzt will Angela Merkel dafür sorgen, dass die Uhr zumindest ein bisschen langsamer läuft. Nach den Milliardenhilfen für die Bankenrettung und die Konjunkturprogramme setzt die Kanzlerin nun beherzt den Rotstift an.
Jetzt in der Krise war das selbstverständlich, sind Einnahmen und Ausgaben in einem Maße auseinandergegangen, wie wir sie jetzt in dem jetzigen Bundeshaushalt finden, dass wir da eine wirkliche Kehrtwende schaffen müssen.
Damit ist eines sicher, die Einschnitte werden wehtun. Anders ist das Ziel nicht zu erreichen. Zu spüren werden das vor allem die Arbeitslosen bekommen. Für sie gibt es weniger Unterstützung. Doch sparen will die Regierung auch beim Betreuungsgeld für Kinder, bei der Bundeswehr, beim Verkehr, bei den Subventionen und bei der Verwaltung. So müssen Beamte wahrscheinlich auf Lohnerhöhungen verzichten und bis 2014 sollen mindestens 10.000 Stellen gestrichen werden. Alles in allem wird es das radikalste Sparprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik. Vizekanzler und FDP-Chef Guido Westerwelle rechnet denn auch mit wenig Begeisterung.
Ich weiß nicht, ob das Sparpaket, was wir hier beschließen, die Regierungskoalition in den Umfragen beliebter macht. Ich weiß nur, darauf dürfen wir nicht schauen. Wir müssen das tun, was richtig ist für dieses Land. Freibier für alle macht beliebt. Aber dann fährt der Karren vor die Wand.
Statt Freibier für alle kommt jetzt also die lange Streichliste. Auch deshalb, weil die christlich-liberale Regierung lieber sparen, als die Bürger mit zusätzlichen Abgaben belasten will. Trotzdem wird es wohl einige neue Steuern geben. So sollen die Banken dem Vernehmen nach stärker zur Kasse gebeten werden. Und falls Energiekonzerne ihre Atomkraftwerke länger betreiben dürften als bisher geplant, müssen sie dafür bezahlen. Der Opposition und den Gewerkschaften reicht das freilich nicht. Für sie ist die geplante Sparaktion sozial ungerecht. Michael Sommer, der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, kündigte denn gestern im ARD-Fernsehen bereits massiven Widerstand an.
Man will bei den ganz Armen rein, um die Großen zu schonen. Das ist eine Geschichte, die nicht geht und die wir auch nicht mitmachen werden.
Tatsächlich ist das Programm selbst unter Wirtschaftsexperten umstritten. Einige befürchten, dass so die aufkeimende Konjunktur wieder abgewürgt werden könnte. Die Regierung aber winkt ab. Sie ist überzeugt davon, dass sie auf dem richtigen Weg ist, auch deshalb, weil sie die Renten, die Bildung und die Forschung ausdrücklich von ihrer Sparübung ausgenommen hat. Doch das Ringen um jede Kürzung ist offenbar doch härter als erwartet. Die Medienkonferenz der Koalitionspartner vom frühen Nachmittag wurde jedenfalls schon einmal auf später verschoben.
Kalifornien. Golden State, Goldene Staat, ist der offizielle Beiname des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaates. Wirtschaftlich erlebt Kalifornien aber alles andere als goldene Zeiten. Kalifornien ist tiefer in der Krise als jeder andere amerikanische Bundesstaat. Die Staatskasse ist notorisch leer, die Arbeitslosigkeit liegt über dem Landesdurchschnitt und das politische Klima ist vergiftet. Jetzt drängen im Hinblick auf die Gouverneurs- und Kongresswahlen für die Republikaner statt Berufspolitiker 2 Milliardärinnen in die Politik. Die ehemalige eBay-Chefin Meg Whitman und die Ex-Hewlett Packard-Chefin Carly Fiorina. Um die republikanischen Vorwahlen zu gewinnen, geben sie zig Millionen aus. Aus Kalifornien berichtet Max Ackermann.
Kalifornien ist politisch blockiert und faktisch pleite, doch der Vorwahlkampf der Republikaner ist so teuer wie noch nie.
I'm running for governor to clean up the mess those politicians have made in Sacramento.
Vor allem Meg Whitman überzieht den klammen Golden State mit einer noch nie dagewesenen Werbeflut.
Meg Whitman.
Strong.
Fiscal conservative. A leader.
68 Millionen Dollar eigenes Geld hat sie bis jetzt in ihre Gouverneurskampagne gesteckt. Dabei sind erst Vorwahlen, die Republikaner noch unter sich.
We've got to cut wasteful spending and balance the budget.
Sparen, das kommt bei Republikanern besonders gut an. Gegenkandidat Steve Poizner verspricht gar Steuersenkungen auf allen Ebenen.
Now I'm proposing a 10% cut in sales taxes, income taxes, corporate taxes and a 50% cut in capital gains taxes.
Ganz so weit will Meg Whitman nicht gehen, aber sparen ist auch für sie oberstes Gebot und warum nicht auf Kosten der Ärmsten.
We must make changes to welfare by limiting the amount of time you can be on welfare from 5 years down to 2 years and for requiring individuals to work for their welfare benefits.
Weniger Rente für Sozialhilfeempfänger und die sollen gefälligst auch was tun für ihr Geld, schlägt Milliardärin Meg Whitman vor. Ihr Vermögen hat sie als Chefin von eBay gemacht. Eher belastend ist dagegen, dass Whitman auch Verwaltungsrätin der Investmentbank Goldman Sachs war und dort von inzwischen verbotenen Insidergeschäften profitierte.
She helped manage Goldman and received sweetheart stock deals. So unethical, they were outlawed.
Mit solchen Anti-Whitman-Spots hat Gegenkandidat Steve Poizner mächtig Bodengut gemacht, liegt aber laut Umfragen immer noch hinter Whitman zurück. Der ebenfalls steinreiche ehemalige Hightech-Unternehmer tritt als politischer Hardliner auf, etwa in der Ausländerfrage. Nach Kalifornien kämen nur noch Schmarotzer, während gute Steuerzahler wegzögen. Das ist ganz an die in Kalifornien besonders konservativen Republikaner Parteimitglieder gerichtet und Meg Whitman muss nachziehen. Sie will 40.000 Staatsangestellte entlassen, das Pensionsalter erhöhen, die Ausländergesetze verschärfen, die Waffenkontrolle abschwächen. Dabei haben beide Gouverneurskandidaten vor noch nicht allzu langer Zeit politisch sehr gemäßigte Positionen vertreten, genau gleich wie auch Carly Fiorina, die republikanische Favoritin für die Senatswahlen. Auch sie, eine einzige Spitzenmanagerin aus dem Silicon Valley, Ex-Chefin von Hewlett Packard. Politisch ist sie ein unbeschriebenes Blatt, hat bis vor kurzem kaum je selber gewählt oder abgestimmt, aber die PR-Maschinerie, die beherrscht sie perfekt, etwa wenn sie bei Wahlveranstaltungen ihren erfolgreichen Kampf gegen den Krebs zelebriert.
Breast cancer is officially behind me. I feel absolutely great. And I am raring to go.
Carly Fiorina und Meg Whitman sind die wahrscheinlichen Kandidatinnen der Republikaner für die Senats- und Gouverneurswahlen in Kalifornien. Zwei Frauen in der von Männern dominierten Partei, zwei Quereinsteigerinnen, die im Herbst gegen zwei ausgesprochen erfahrene demokratische Kandidaten antreten werden. Mit intakten Chancen, sagt der Politologe Corey Cook von der University San Francisco. Politik und Politiker hätten im Moment einen derart schlechten Ruf, dass Unerfahrenheit zum Vorteil werde. Ein Problem aber haben beide Kandidatinnen. Sie mussten im Vorwahlkampf extrem weit nach rechts rutschen, um die republikanische Parteibasis für sich zu gewinnen. Die allgemeinen Wahlen aber werden in der Mitte entschieden, also ist wieder eine Kurskorrektur gefragt. Einmal so, dann wieder anders, schadet aber der eigenen Glaubwürdigkeit. Und das lässt sich auch mit einer noch so teuren Wahlkampagne schlecht übertünchen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mehr Informationen auf drs.ch.